This is Viva Con Agua.
Alles für den guten Swag mit keinem geringeren als Gregor Anderhof. Gregor, weißt du eigentlich, dass manchmal, wenn ich Leute von dir erzähle, dann sage ich, du bist genauso wie ich, nur hübscher und intelligenter. Some call you the Justin Timberlake of Viva Con Agua.
Das habe ich noch nie gehört.
Wie geht es dir?
Mir geht es heute ganz gut. Ich bin jetzt gerade hier in meiner sonnigen Wohnung und hatte gerade wirklich ein sehr inspirierendes Gespräch mit unseren Freunden der Esperanza Stiftung, und das hat sehr gut getan, weil es irgendwie sehr motivierend war, selbst in Zeiten jetzt von Corona irgendwie so ein bisschen Ausblick zu wagen in unsere Projektländern, in Mosambik ganz konkret. Und das hat mir gerade ganz schön guten Schub gegeben an Energie für den jetzigen Podcast.
Rewind Selector Gregor Anderhoop inner the house history. Wann hast du das erste Mal von Viva Con Agua gehört?
Ja, das war interessant und ist bis heute eigentlich völlig crazy. Also ich kann mich ganz konkret ans Datum erinnern, das war der 15. Oktober 2007. An dem Abend fand im Hamburger Knust ein Konzertabend statt von, das war glaube ich der Abschluss der Wassertage damals. Und da stand dann Tony L auf der Bühne und da standen, ich glaube, Move Hamburg hießen sie und natürlich I Revoltes. Und ich habe noch nie ein so unglaubliches Konzert erlebt, weil einfach alles von... Also es hat einfach von den Dächern oder wie sagt man, von der Decke getropft so, und alle Leute sind durchgedreht. Und dann, das war der Abend, als ich auch mit meiner damaligen Freundin zusammengekommen bin. Also ich habe zum ersten Mal von Viva Con Agua gehört und gleichzeitig bin ich da auch dann der Lisa dann zusammengekommen. Und das war halt eigentlich total crazy, weil das so ein bisschen direkt so verschiedene Herzen da zusammenflogen. Und genau, das war der Abend und das hat mich aber dann natürlich irgendwie begeistert, weil dann auch Leute irgendwie also so Freundinnen dann auch von Lisa gemeint haben, hey, das ist der Ex-Fußballer, der auf der Bühne da steht und der engagiert sich eben für dieses Wasserprojekt, und zwar noch relativ weit weg, aber ich fühlte mich halt total angezogen davon und habe mich dann aber auch wieder losgelassen, und dann habe ich dann 2 Monate später dann entschieden, vielleicht muss man sagen, ich war 20 und bin aus der Schweiz nach Hamburg für ein paar Monate mit dem Ziel, eigentlich auch wirklich nur ein paar Monate zu bleiben, 2-3 Monate, und dann wieder zurückzugehen. Und dann habe ich aber einfach lustigerweise einfach eine neue WG gesucht in Hamburg und habe mich dann bei dir gemeldet, interessanterweise, obwohl ich ja schon eine Zusage gehabt hätte für eine andere WG, habe mich dieses Inserat doch sehr angesprochen und habe mich dann einfach aus Lust und Interesse auch noch darauf beworben.
Das ist lustig, weil ich erinnere mich, also wir hatten ja extrem viele WG-Castings, so viele, dass ich ziemlich sicher mich an kaum noch welche erinnere, und die meisten haben auch wirklich unsere Freunde einfach gemacht, weil wir keinen Bock mehr drauf hatten. Und ich weiß, dass Nina Ostheimer und noch 2-3 andere Ladies, die waren da bei uns zu Hause, und die haben das Casting gemacht. Und die haben alle gesagt, ey, den musst du nehmen. Und ich so, ja, ist ja gut, okay, wir nehmen den, Gregor.
Ich bin da reingekommen und auf dem Tisch da in der Küche, also ich glaube, Tisch war es nicht, das war, glaube ich, ja nur noch die, oh nee, es war damals noch ein Tisch, lag da die Hamburger Morgenpost mit, und da wirklich auf der Titelseite stand dann irgendwie Benjamin Adrians Lebenswerk am Ende. Und ich habe das in dem Moment gar nicht realisiert, dass ich jetzt da irgendwie, also dann kam dann irgendwie der Link wieder zu diesem Knustabend und zu diesem unglaublich geilen Ereignis, aber ich habe es natürlich noch nicht so wirklich gecheckt. Ich bin dazwischen, dadurch, dass ich so ein bisschen geschärft dann war, auch schon auf Viva Con Agua, habe ich das dann auch in den Monaten noch in Hamburg auch irgendwie immer mal wieder mitbekommen. Ich habe dann auch davon gelesen, von diesem Gentleman-Spiel, als einfach in Todeskälte bei minus 15 Grad irgendwie Fußball gespielt wurde und da alle getanzt haben am Spielfeld. Und ich habe das so gesehen und dachte, was ist das Tolles, Verrücktes, aber hatte da natürlich keinen Zugang. Und dann habe ich das irgendwie gecheckt, ah, okay. Und dann ist da Benny ja dann auch gleich rausgekommen. Und Benny war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann auch schon fast auf dem Sprung nach Äthiopien, erste Projektreise überhaupt. Und eben die Titel. Schlagzeile von der Mopo war dann eben Benjamin Adrians Lebenswerk am Ende.
Was lernen wir daraus?
Das ist rückblickend total Genau, das ist rückblickend einfach auf jeden Fall spannend, dass das auch gerade an dem Tag effektiv. Also, ich habe da viel mehr rückblickend, aber so spannende, lustige Verbindungen.
Man muss ja in so Podcasts, habe ich ja auch gelernt, muss man ja manchmal den Kontext aufmachen für die Leute, gerade wenn wir Geschichten erzählen, dann ist es oft für uns alles klar, aber in den Köpfen von anderen Leuten ja nicht so. Deswegen, diese ganze Wohnung hieß Water Quarter, war in der Wohlbildstraße 50, da wo dieses wunderschöne Lowbrows Graffiti war, weil wir es natürlich angemalt haben. Und da haben wir über, glaube ich, fast 10 Jahre jetzt gewohnt mit Viva Con Agua und eigentlich da Viva Con Agua so raus gegründet und aufgebaut und wirklich in der Community gelebt. Also ich erinnere mich noch, dass irgendwann mal nachts Leute geklingelt haben und gesagt haben, ey, kann ich hier pennen? Und ich so, wer seid ihr? Ja, von uns aus Kassel, die machen kennen auch, glaube ich, Leute von Viva Con Agua Kassel, die haben gesagt, wir könnten hier pennen. Und ich so, alles klar, ja, kommt doch hoch. Und wir haben extra zwei, also in meinem Zimmer, respektive früher Bennys Zimmer, am Fenster gab es ein Hochbett und in der Küche auch, damit einfach mehr Gäste schlafen können, weil wir da so Durchlauf hatten. Okay, und wie ging es dann weiter? Weil, ach so, das würde ich auch gerne noch transparent machen, apropos Struktur und Stringenz. Die Idee ist ja quasi, also der allererste Folge von Alles für den guten Zweck, keine Ahnung, wann die war, aber sie war mit Micky Beisenherz. Und da war das Thema, wie machen wir einen Podcast? Weil die Idee war, ey, komm, alle machen einen Podcast, wir müssen auch einen Podcast machen. Dann haben wir einen Podcast angefangen, ohne zu wissen, wie man einen Podcast macht. Und deswegen haben wir uns Micky Beisenherz eingeladen. Und da ist ja auch die Titel entstanden und so weiter. Und die Idee von diesem Podcast ist ja, neben wirklich Gregor Anderhoop mal zu Wort kommen zu lassen, was ich auch mal machen sollte, ist ja zu sagen, ey, pass auf, lass doch einfach einen Schweizer Podcast starten. Und deswegen ist es eine Staffel-Start-Übergabe.
Ja, das finde ich eine gute Idee, das mit dieser Staffelübergabe. Staffel. Ich merke ja immer, ich muss das einmal immer übersetzen. Ich habe, wenn ich lange nicht Hochdeutsch rede, dann fühlt sich das einfach ganz komisch an, so in meinem Mund. Und da kommt, da brauche ich manchmal ein bisschen Zeit. Ich glaube, langsam habe ich mich so ein bisschen eingegroovt und komme auch langsam in die Gänge. Aber eben, ich mache das alles in einer fremden Sprache hier. Ne? Wir machen es dann auf Schweizer. Wir machen es dann auf Schweizerdeutsch.
Ja,
aber das fände ich eine coole Idee und ich würde es aber gerne dann auch gleich mit, also dass man das alles aus einem Guss macht, trotzdem über den gemeinsamen Kanal dann auch laufen lässt. Aber ja, wir würden uns, deswegen, das ist jetzt mein kleines Praktikum heute bei dir, ich mache das super gerne und wir würden dann da ab nächster Woche auch mit so einer kleinen Gesprächsrunde starten, wöchentlich.
Warst du schon mal Praktikant bei Viva Con Agua? Ich war schon mal. Ich war
direkt Geschäftsleiter.
Okay, also, wir sind im Oktober 2017 am legendären von der Decke tropfende
2007, das ist 2007. Echt sehr lange her.
2007, sorry, was habe ich gesagt?
17.
Ah, 2007 natürlich, also wirklich 13 Jahre her. Wie ging die Geschichte dann weiter? Bist du dann bei uns eingezogen?
Ja, ich habe mich dann halt einfach entschieden. Ich war total Feuer und Flamme für Hamburg und für alles, was da... Also vor allem dieses ganze St. Pauli, das Umfeld, diese Menschen. Und das war schon eine neue Welt auch ein Stück weit. Also ich kam natürlich auch mit so einem Wunsch, irgendwie da mich auch beruflich mal zu orientieren. Oder ich glaube, effektiv apropos Decke, die auf den Kopf fällt, im Knust aus Energie und Freude und Positivität, war natürlich schon auch so ein bisschen der Wunsch aus der Schweiz heraus, damals zu sagen, ey, ich möchte, mir fiel da auch so ein bisschen die Decke auf den Kopf und wollte mich einfach auch mal neu so ausrichten, dass ich gemerkt habe, ey, was ist wirklich so ein bisschen mein persönlicher Wunsch? Und ich habe schnell mal durch meinen Werdegang oder meinen Hintergrund auch immer schon sehr, sehr stark der Wunsch, mich eigentlich sozial zu engagieren, auch früh schon. Ich habe dann auch mit 17, 18, 19 schon da, wo ich aufgewachsen bin, einfach Konzerte oder Filmabende immer mit so einem sozialen Hintergrund auch versucht zu organisieren und war da immer so der Einzige und habe die anderen versucht, so ein bisschen dafür zu inspirieren. Hat teilweise besser geklappt, manchmal weniger. Dann kamen dann auch teilweise Leute, aber das war schon so etwas, was ich gespürt habe und habe dann auch so zwischen, sag ich mal, 17, 18 bis 20 irgendwie gesucht, da was passt überhaupt und habe dann verschiedene Erfahrungen gemacht und gleichzeitig aber auch gemerkt, so dieser wirkliche Zugang, ich glaube, den haben ja viele unserer unsere Generation auch gespürt, so den Zugang zu etwas, so die Identifikation mit etwas, irgendwie auch so eine Verbindung zu etwas Sozialem dann auch wirklich zu spüren, das auch so der eigenen Lebenswelt entspricht, also auch dem Style, den man auch gerne leben möchte, den habe ich lange nicht gefunden. Aber ich war natürlich total offen dafür, mich da auf die Reise zu machen und habe dann und bin dann halt da wirklich in dieser WG gelandet oder einfach in diesem St. Pauli-Umfeld und das hat einfach total gut getan, so, obwohl es natürlich auch verrückt war, weil hier da natürlich schon so ein krasser Haufen von Leuten war, die einfach so einfach geile Sachen gemacht haben und man da so mitschreiten konnte. Und da drin dann auch gleichzeitig aber auch zu merken, das ist ja gerade das, was ich irgendwie, glaube ich, wenn ich das so auf meine eigene Art und Weise inspiriert, natürlich sehr, sehr stark inspiriert durch diese Zeit dann in dieser WG, selber machen kann und das irgendwie adaptieren kann, ist das genau das, was ich auch ein bisschen gesucht habe. Und das kann ich, glaube ich, mit allem, was auch an Schwierigem und an Herausforderungen immer wieder begegnet, bis heute einfach so krass sagen, dass das genau das ist, was ich halt einfach gerne mache. So. Und das habe ich da gefunden, effektiv in dieser Zeit, weil da einfach alles aus dieser WG heraus mit einer krassen Energie gestartet ist, habe ich so das Gefühl. Und dann kam natürlich dieser Wassermarsch, der natürlich dann so ein bisschen auch der Weg...
Wassermarsch?
Der Weg Richtung runter wieder war, so Richtung Süden.
Also Wassermarsch war, ich glaube, wir sind am 29. April 2008 losgelaufen oder sowas. Und zwar Ziel war das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft auf der Fanmeile in der Schweiz ausgeputzt zu werden, weil ich glaube, ich gesagt habe, Kevin Gorani ist unser Schirmherr. Und dann, puh, 12.000 Schalter.
Alle Schweizer Nazis, die alle krass gleich davongelaufen sein, als ich das gehört habe.
Das war wirklich krass. Also vielleicht den Kontext kurz einmal aufmachen. Wir haben eine 39-tägige Spendenwanderung gemacht für unser damaliges Trinkwasserprojekt Auya Pini in Nicaragua. Ziel war 40.000 Euro zu sammeln. Und so der wahre Output war, dass Viva Con Agua aus, also nicht der wahre, der zweite Output war, dass Viva Con Agua aus St. Pauli herausgelaufen ist, wir in Hannover zum ersten Mal Pfandbecher gesammelt haben, Hildesheim, wir sind Heldenkonzert, also erstmal Indoor Pfandbecher bei Fettes Boot, in Stuttgart gegen VfB Stuttgart Traditionsmannschaft, in Kassel, Malle, LW, in Frankfurt ein Konzert, in überall auf dem ganzen Weg, Mittermeier in Freiburg und so weiter. Und krass für uns auf jeden Fall aus St. Pauli loslaufen und dann auf der Fanmeile in der Schweiz und alle rufen Nazi, Nazi, Nazi. Und hier alle so, was ist hier los, was ist hier los? Bis wir dann irgendwann uns ein Schweizer zum Glück gesagt hat, das heißt Nati und ist die Nationalmannschaft.
Genau.
Genau, und daraus ist ja so ein bisschen Viva Con Agua Schweiz oder ganz genau.
Ja, und ich glaube daraus, also was ja auch spannend war, dass was mir so geblieben ist, ist natürlich, dass... ja, also das war natürlich krass, dass zum Beispiel dann auch Danielle, die damals ja dann auch die Musikchefin und Geschäftsleiterin beim größten Radio in Basel, dass da ihr damaliger Partner dann einfach sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass da eine verrückte Aktion läuft und da irgendwelche Freaks dann gerade zur Zeit 1000 Kilometer einfach zu Fuß nach Basel laufen und sie dann auch einfach den Link dann hergestellt hat, glaube ich, dann zu Benny. Damals... aber und gleichzeitig das 20 Minuten auch schon darüber berichtet hat und da so ein bisschen was einfach in Gang geraten ist, was dann total, total spannend war. Und ja, ich glaube, es war effektiv dann der Auftritt auf dieser Fanmeile. Also das war für mich zu dem Zeitpunkt auch so krass weit weg, weil das war halt einfach, das hat mir total leid getan, dann dieses Ausgebootsein. Aber ich meine, wir hätten uns ja auch sonst nicht auf diese Fanmeile auch begeben, wo einfach nur Schweizer Fußballfans waren, die alle mit Kuhglocken irgendwie halt darauf gewartet haben, dass da jetzt 5 Minuten später dann wirklich das Eröffnungsspiel der Fußball-EM 2008 stattfand. Das war auch ein schlechter Moment, aber was daraus entstanden ist, an dann neuen Verbindungen und an Austausch und an Ideen und an Möglichkeiten, die sich dadurch aufgetan haben, war natürlich crazy und super.
Ich glaube, ich habe damals schon gelernt, der Weg ist das Ziel, was ja dieser Spruch ist. Und das war ja auf dem Jakobsweg bei mir genauso. Da läufst du auch 1000 Kilometer, um dann quasi die Gebeine von diesem Jakob in so einer Kathedrale anzukommen. Ja. So. Also das, und genauso war, glaube ich, die Fanmeile.
Genau, bei mir war es. Und für mich war es effektiv auch so. Also das Ankommen in Basel, das in dem Moment war das jetzt nicht so, dass das der das Momentum, sondern hat einfach, wie du sagst, ne, einfach die 400 Kilometer, die ich glaube, ich runde immer ein bisschen auf, aber es waren 400 Kilometer, die ich da, also die Hälfte fast, wo ich da mitgelaufen bin. Und einfach das, ja, das Teilen von diesem ganzen Erlebnis auf dem Weg, wo man da übernachtet hat, von, ich kann mich von dieser Umkleidekabine auf diesem Fußballding, Fußballclub bis hin zu wirklich 4-Sterne- oder 3-Sterne-Hotels da irgendwo beim Europapark Rust und die Momente mit Michael Mittermeier, also das Aufsaugen von all diesen Momenten und so viele Leute, die es dem auch angeschlossen haben, wirklich so dieser Bewegungscharakter, der war halt einfach geil. Und da auch so Malte Schremmer, den da kennengelernt auf dem Weg, der danach aus dem heraus dann die ganzen Goldeimer und 1000 Projekte, die bei ihm auch daraus entstanden sind. Das war schon so geil, wie viele Leute irgendwie da von damals immer noch so mit Viva Con Agua verbunden sind und halt einfach ihr Ding weitermachen und trotzdem die Connection nicht verlieren. Das ist halt voll schön. Ne?
Woran würdest du es festmachen? Also gibt es so einen Punkt, weil das finde ich ganz spannend zu überlegen, wo so eine hohe Aktivierungsenergie ist, wo daraus ganz viele neue Impulse, Menschen, Aktivisten und Aktivistinnen entstehen?
Ja, ich glaube, was mich da total angesprochen hat, ich weiß auch, ich habe in der Zeit so Tagebuch wie sonst nie geschrieben, weil ich es so krass geil fand, aber ich habe das jetzt auch schon länger nicht mehr angeschaut, das müsste ich mal wieder tun, aber ich glaube einfach, dass es wirklich
so... im Rahmen des Podcasts?
Ja, vielleicht muss ich wirklich mal suchen, wo das liegt, aber... Also was mich da aber total beeindruckt hat und so in der Zeit so neu war und ich so nirgends sonst so direkt angesprochen war, hat schon dieses, du kannst selbst gestalten, du kannst, es ist so, also das, dieses neben dem, wir machen auf eine soziale Thematik aufmerksam, dass es einfach so darum ging, mitzulaufen, mitzumachen, eigene Aktion auf die Beine stellen. Du kannst in irgendeiner Form Teil davon sein, aber sei einfach Teil davon. Und diese konkrete Aussprache von dem hat mich halt total inspiriert zu sagen, ja geil, also ich glaube, das war dann nicht so, noch nicht so sehr auf dem Weg so. Da war ich eher so Konsument, aber so, also Konsument im Sinne Mitläufer ganz konkret. Und danach aber zu merken, daraus entspringt so was, weil ich ja den Appell auch gespürt habe. Ey, jeder kann da auch einfach sich einbringen. Und ich glaube, das ist ganz viel da einfach da mit diesem Wording von dieser Kampagne damals zu tun gehabt. Und dass du gerade, der natürlich da die ganze Zeit mit dem Megafon vorne weggerannt ist, genau das natürlich auch möglich gemacht hat, mit viel Vertrauen oder mit viel Raum auch dafür zu geben, hey Leute, seid einfach Teil davon und bringt euch selbst ein.
Also man muss schon sagen, es gibt auch eine Doku, die können wir in dem Rahmen nochmal hochswipen. Das war schon eine der absurdesten Nummern, weil wir, ich weiß noch, also in Hildesheim sind wir extra 8 Kilometer, wir haben ja ein kongolesisches Holzlastenfahrrad geschoben, das, warum auch immer, Jörg Pilawa im Kongo geschenkt bekommen hat. Das, ich glaube, zur Hochzeit, das habe ich bis heute nicht so richtig. Auf jeden Fall haben wir das ja im Jahr davor, 2007, nach Rostock geschoben, dann 2008 eben nach Basel, 1055 Kilometer, 39 Tage. Und in Hildesheim, weiß ich noch, da sind wir extra 8 Kilometer Umweg gelaufen, um an die Uni zu gehen, um die Hörsäle zu sprengen, was mir natürlich als damaliger Student extrem Spaß gemacht hat. aber das war schon alles sehr absurd. Wenn man jetzt, also der Podcast hat ja keine klassische Struktur, wie du merkst. Das heißt, wir können jetzt mehrere Varianten machen. Wir machen ihn einfach mal partizipativ und du entscheidest mit. Wir können jetzt einfach der Geschichte nah weitererzählen, was ist dann passiert. Wann bist du wieder in die Schweiz gegangen? Dann bist du gleich Geschäftsleiter geworden, weil du auch Gründer geworden bist und Viva Con Agua Schweiz aufgebaut hast. Oder wir nähern uns dem inneren Kern auch von Viva Con Agua über andere Fragen. Was würdest du gerne wählen? A oder B?
Keine Ahnung, ich bin aber eher für B effektiv. Okay. Ich kann gerne auch einen Mix machen. Ich kann da auch gerne ein bisschen mich darauf beziehen, immer mal wieder, was es dann auch für Entwicklungsschritte in der Schweiz gab, damit diese Stabübergabe dann auch gut funktioniert durch so einen historischen Abriss über die letzten 10 Jahre immer wieder. Und wo ich mich auch bei dir immer wieder frage, wo kriegst du deine Energie her und wie schaffst du so ein bisschen die nächsten Entwicklungsschritte auch zu gehen innerhalb der gleichen Organisation?
Genau, um deine Frage ganz kurz zu beantworten, ich glaube, das Einfachste ist immer aus dem System raus und dann Neues machen und dann wieder ins System integrieren. Also sowas war es ja mit Millern Tour Gallery oder mit Goldeimer oder mit auch Viva Con Agua Schweiz. Erst schaffst du einen eigenen kleinen Satelliten, der frei und radikal ist, und dadurch auch noch eine andere Anziehungskraft hat und dann reintegrierst du ihn wieder ins System. Also er ist nie ganz raus, aber er ist auch ein bisschen eigen und so weiter. Mich würde interessieren, Gregor, was ist das, was dich triggert bei Viva Con Agua nach wie vor nach 13 Jahren? Warum, also wenn ich das transparent machen darf, dann warst du ja auch so, dass du jetzt gesagt hast, ey, ich will mal eine Pause machen, ich will einmal kurz durchatmen, mal 1-2 Monate, dass ich Teilzeit, wie man, oder Sabbatjahr oder wie man das nennen will, also so ein bisschen raus sein, 1-2 Monate, weil du natürlich auch seit 13 Jahren Durchlauferhitzer, Hamsterrad, 24-7 Viva Con Agua bist. Was triggert dich trotzdem, jetzt auch zum Beispiel in Zeiten von Corona, da am Start zu sein? Und was fasziniert dich nach wie vor?
Ja, jetzt in Zeiten von Corona ist es ja effektiv, dass es einfach, glaube ich, diese Krise gibt und dass man so ist wirklich, das ist so der, das Krasse ist, glaube ich, für mich jetzt zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht so ein bisschen komplett raus und suche so ein bisschen die Dinge, die mir vielleicht nochmal neue Energie geben, so draußen, sondern ich versuche sozusagen jetzt in der Krise einfach die Krise mitzumeistern, weil ich darin einfach sowas Neues und Schönes jetzt auch gerade sehe, wie wir eben auch die Organisation ein Stück weit neu denken und aufbauen können und so. Und ich glaube, was es bei mir der Wunsch so ein bisschen nach Veränderung einfach war, ist, dass natürlich die Entwicklung von Viva Con Agua Schweiz total schön spürbar ist über die vielen Jahre und so und das total auch wirklich positiv ist und gleichzeitig ich darin aber einfach so gespürt habe, das, was du vorgesagt hast, Hamsterrad oder einfach auch so nicht so der neue Antrieb und wo geht denn jetzt die Reise auch für mich persönlich im System nochmal hin. Und das hat mir natürlich dann gefehlt und ich auch so ein bisschen eine Rolle darin auch gefühlt, ein bisschen gefangen war, wo ich mich einfach lösen wollte und auch dem Team dadurch auch die Möglichkeit geben wollte, sich das selber auch immer neu zu definieren und so. Also so dieses immer am Start sein, immer Verantwortung übernehmen, immer diese Verantwortung tragen und auch immer Backup sein für so ganz vieles. Das ist einfach auch ein bisschen meine Leidensrolle, aber auch eine Rolle, die natürlich total positiv ist in vielerlei Dingen. Und daraus wollte ich mich so ein bisschen lösen. Und jetzt sehe ich gerade darin einfach die Chance aus Viva Con Agua Schweiz heraus, eben mit den anderen gemeinsam, auch mit so einem veränderten Mindset, einfach zu sagen, hey, wir haben gerade diese außergewöhnliche Situation, niemand weiß genau, wie man sie zu meistern hat, aber lass doch einfach da gemeinsam schauen, wie kriegen wir das jetzt sozusagen auch auf den nächsten Entwicklungsschritt. Und das ist das, was mich gerade motiviert. Und generell bei Viva Con Agua überhaupt ist es so, dass ich halt einfach so viele, also die natürlich die Vielzahl an spannendsten Verbindungen zu Menschen und darin einfach so viele Leidenschaften aus meinem privaten Bereich, aus meinem Leben darin einfach immer noch vereinen kann und da gar nicht so sehr die feste Überzeugung. Natürlich, ich glaube fest daran, dass die Zahl der Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser auch über die nächsten Jahre einfach auch abnehmen werden, aber so dieser Fokus und diese krasse Orientierung immer an dieser Vision Wasser für alle hatte ich persönlich nie nur, sondern es war immer dieses, ich kann mich darin einfach selber immer wieder neu ein bisschen definieren, neuen Projekten annehmen und so ganz viele Menschen einfach auch unter diesen einen Viva Con Agua Hut bringen und das ist halt das, was mich immer noch mega inspiriert und sich auch und die Grundmotivation sein wird, natürlich einfach mit immer anderen Herausforderungen.
Wenn du jetzt zurückgehst, Rewind Selector, wie hast du angefangen? Also weil ich glaube ja, dass ganz viele Leute ein Interesse haben, etwas zu gründen, ihr eigener Chef zu sein. Also oder aus meiner Sicht macht es ja im 21. Jahrhundert überhaupt keinen Sinn mehr, irgendwas zu gründen, was nicht sozial, politisch, gesellschaftlichen Mehrwert hat. Und die andere Komponente, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als irgendein Chef, der cholerisch ist und mir erzählt, was ich wie zu tun habe. So, wenn man das beides verbindet, und ich glaube, diesen Wunsch haben viele da draußen, teils nicht, sorry, dann erzählen wir euch jetzt, was euch nicht interessiert, aber das wird auch nicht das erste und auch nicht das letzte Mal sein. Dann langer Rede, kurzer Sinn, wie hast du angefangen und was würdest du jedem raten, der irgendwas anfangen will? Also geh mal in den 20-jährigen Gregor zurück. Was waren deine ersten Schritte? Wie bist du den ersten Herausforderungen begegnet? Was fällt dir dazu ein?
Ja, was ich merke, ist, glaube ich, und was wirklich so entscheidend ist, dass man von Anfang an halt ein Team ist. So. Also das ist, glaube ich, jetzt relativ plump mal gesagt, aber das muss halt auch, das ist, glaube ich, was ich teilweise dann ja gemacht habe und trotzdem zu wenig auch gemacht habe, dass von Anfang an diese Sparring-Partnerschaften einfach auch gab und dass man sagt, ey, vieles weiß man nicht, ich habe das ja auch noch nie gemacht und wie soll das denn jetzt gehen? Und dass man sich da einfach wirklich offen, ehrlich, transparent austauscht über Dinge, wo man anstößt. Und nicht so, man weiß da jetzt schon alles und man will es alles so kontrollieren können, weil das geht auch gar nicht, wenn so eine Idee ganz neu reift. Und es war ja auch am Anfang total wichtig, okay, das ist eine Initiative aus Deutschland. Dann war natürlich auch in der Zeit, wo es in der Schweiz vielleicht so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ausländerfeindliche Tendenzen gab. Und dann war so ein bisschen die Frage, sind wir jetzt eine Schweizer Organisation? Ist das, kommunizieren wir dieser Deutschland-Ursprung? Aber das ist eigentlich St. Pauli, ist ja universell, die sind ja auch gegen Deutschland. Also so ein bisschen vereinfacht gesagt. Und da einfach so einen Weg zu finden. Und das hat mir natürlich, das ist einfach so das Ding, wo ich jetzt auch sehe bei, wenn ich so die Anfänge in Deutschland sehe oder aber auch bei anderen Initiativen, dass es einfach von Anfang an wirklich so ein auf Augenhöhe funktionierendes gemeinsames Team braucht, die auch eben jetzt aus dem gleichen System, jetzt in dem Fall Viva Conagua Schweiz, heraus entstehen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich persönlich jetzt auch natürlich am Anfang stark auch hatte und gleichzeitig dadurch, dass ich so eine eigene Rolle, Funktion hatte, auch gar nicht so leicht war, dass dann wirklich so einander anzugleichen ein Stück weit. Und das ist etwas, wo mir jetzt rückblickend auch sehr wichtig wäre und gleichzeitig einfach den Leuten auch zu sagen, ey, man ist einfach auch ein gutes Vorbild und die Leute spüren, dass da einfach total viel Leidenschaft, total viel Begeisterung, total viel Herzblut einfach auch da ist und man bewusster einfach auch jetzt sagt, das ist so integrierter Teil von meinem Leben und das aber auch vorleben, um überhaupt andere zu inspirieren und dann aber auch an den richtigen Stellen eben wieder zu sagen, hey, es ist für alle und auch wieder loszulassen. So diese Balance einfach auch hinzukriegen, das ist, glaube ich, auch total wichtig.
Wenn Leute dich fragen, was machst du eigentlich genau bei Viva Con Agua? Was ist dann deine Antwort?
Es ist dann immer die Frage, wie viel Zeit bleibt einem, aber es kommt auch so ein bisschen auf Setting drauf an, aber generell sage ich da eigentlich, dass ich halt reduziert Wasser für alle möglich mache, indem ich halt ganz viele unterschiedliche Menschen versuche zu inspirieren, Projekte versuche an den Start zu bringen und dann halt so aufgleise, dass irgendwie das alles Sinn macht und zusammenkommt und dann möglichst vielen Menschen weltweit Zugang zu Trinkwasser ermöglicht. Aber ich habe mich natürlich von Anfang an in dieser Rolle des Geschäftsleiters, das ist ja spannend, wenn man das dann einfach so benennt und so irgendwie auch mal ausspricht, dass dann natürlich die Erwartungen, die an einen herangestellt werden, dann so unterschiedlich sind mit dem, was ich eigentlich dann auch gefühlt als meine Rolle verstehe. Und das ist natürlich etwas, wo ich glaube ich einfach auch bei Viva Conagua merke, dass man diese Rolle von Geschäftsleiter sein einfach auch nochmal anders ein bisschen definieren sollte, weil es schon sehr stark einfach darum geht, ich glaube sowohl bei dir, aber auch bei mir einfach zu sagen, man ist weniger der Strukturgebende, sondern eher versucht, Menschen mit viel Vertrauen und mit Rahmenbedingungen, die man irgendwie versucht, einigermaßen clever zu setzen, einfach Leute zu empowern, wieder ihr eigenes Ding zu machen und so eher kreative Prozesse auch ein Stück weit mit zu initiieren. Und da sehe ich mich natürlich stärker darin, dass ich sehr gut damit Menschen kann und diese eben, glaube ich, auch an den richtigen Stellen versuche, so ein bisschen ihr Potenzial entfalten zu lassen, so gut es halt geht. Und manchmal funktioniert das auch nicht so.
Aber das ist lustig, weil das natürlich, man kann natürlich nur der freie Vogel oder der Inspiration oder Potenzial oder Menschen, Netzwerk, bla 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 sein, wenn es andere Leute gibt, die dann die Struktur machen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir bei Viva Con Agua hart gelernt haben, dass es einfach Leute braucht, die halt Excel-Listen lieben. Und deswegen muss man halt auch in der Einstellung, zum Beispiel bei manchen Jobs halt, wenn die halt Excel nicht geil finden, dann nicht einstellen. Dann macht das keinen Sinn. So, ich wäre völlig falsch mit Excel, ey, erschieß mich. Aber mich würde mal interessieren, du als Geschäftsleiter, ja, bei Viva Con Agua Schweiz, kannst du mal kurz alle Prozesse oder Bereiche aufzählen, die Viva Con Agua Schweiz hat und die du als Geschäftsleiter mitdenken musst?
Ich glaube, also wahrscheinlich alles nicht so, aber ich kann natürlich, ich vom Gefühl her, aber das ist ja auch eine total gute und wichtige Entscheidung gewesen, wo man auch gesagt hat, so die kaufmännische Leitung, aber wirklich angeglichen sozusagen auch auf der Verantwortung, also aus Sicht sozusagen, die trägt die gleiche Verantwortung wie ich. Das haben wir jetzt glücklicherweise in dem Jahr zum ersten Mal jetzt auch wirklich so geschafft, dass wir gesagt haben, das machen wir jetzt in der Person von Marisa, die einfach sozusagen die ganzen Supportbereiche wie IT, wie Finanzen, wie Administration einfach wirklich gut bei sich hat und auch wieder mit in dem tollen Team ja dann auch einfach auch betreut. Von daher, aber es sind natürlich die Bereiche ja auch schon, ne? Also wir haben natürlich eine Verantwortung gegenüber den unterschiedlichen Stakeholder, Netzwerkgruppen draußen und versuchen, dem gerecht zu werden, indem man einfach und natürlich auch nach innen sehr stark, und da haben wir natürlich IT-Prozesse, Administrationsprozesse, Finanzprozesse, dann haben wir natürlich die ganzen, wirklich die konkrete Projektarbeit, wo wir sagen, wie gestalten wir unsere Aktionen, Events, Festivals, Konzerte, der ganze Sportbereich mit Veranstaltungen im Laufbereich, aber natürlich auch im Schulbereich mit den Spendenläufen an den Schulen. Dann gleichzeitig auch, wie kriegt man das Thema Kunst auch integriert in die Organisation. Dann ist das, daraus ergibt sich also ein bisschen diese Aktivierung, diese Netzwerkarbeit, diese Inspiration und Sensibilisierungsthemen, die in der Schweiz passieren und daraus ja auch Spenden generiert werden für die Wasserprojekte. Da haben wir mittlerweile drei Schwerpunktregionen, die wir mit Viva Con Agua Schweiz unterstützen, seit Anfang an Mosambik, wo wir in ganz im Norden natürlich Projekte unterstützen und gleichzeitig mittlerweile in der Hauptstadt Maputo ein Team haben, die auch sozusagen von uns mit finanziert werden, in dem Sinn, dass die vor Ort eigentlich sehr eigenständig, aber natürlich mit gemeinsam definierten Rahmenbedingungen Projekte realisieren. Gleichzeitig in Nepal und in Südafrika, wo wir uns ja auch mitbeteiligen, wo wir auch Projekte unterstützen möchten. Und ich glaube, diese Prozesse, die hat man auch sozusagen alle ein bisschen mit unter dem Hut, obwohl da natürlich die Verantwortlichkeiten und so auch sehr gut auch bei anderen Personen sind und wir da mittlerweile einfach auch ein internationales Team haben, welche diese sozusagen Entwicklungsthemen in den afrikanischen Ländern auch mit unterstützt. Aber generell natürlich so die Partnerschaft, zum Beispiel jetzt mit Helvetas, wie wir sie seit Jahren haben, ist von uns natürlich auch stark mitbegleitet und so. Und dann on top ist es natürlich, wie kriegt man das jetzt alles auch nach außen kommuniziert? Also wie wollen wir oder wie generieren wir auch losgelöst von Aktivitäten auch weitere Gelder, sprich, wie machen wir Fundraising, wie machen wir Sponsoring, wie betreuen wir unsere Gönnerinnen, wie betreuen wir sozusagen, wie machen wir Pressearbeit, wie machen wir Social Media, wie machen wir die Produktarbeit, wir haben das Mineralwasser, wir haben auch Leitungswasserkonzepte, die wir mittlerweile anbieten. Also sprich, der Blumenstrauß ist total breit und bunt und ja, gefühlt ist das irgendwie, habe ich das alles irgendwie auf dem Zettel und versuche aber genau daraus ja auch so ein bisschen rauszusteppen, zu sagen, das ist gut, das zu überblicken, aber halt eben letzten Endes bin ich nicht der das alles zusammenhalten muss, sondern das kann man, glaube ich, eher ein bisschen noch mehr in Teams denken.
Ich glaube, es gibt noch Wasserverkauf.
Genau, Wasser, auf jeden Fall, genau, das Mineralwasser, Leitungswasser, generell Produkte. Wir haben einen Shop, wo wir verschiedene Produkte natürlich auch mit anbieten. Und natürlich ist es ja auch einfach diese Netzwerk, sozusagen die ganzen Netzwerke, die daraus auch entwachsen, zu betreuen. Ne? Ist ja total das Spannende, was man jetzt ja auch sieht bei uns, ist so, wo wir angefangen haben, waren die Leute auch wie wir, wo 22, 23 und jetzt sind alle anfangs 30 und sind natürlich in ganz anderen Positionen. Daraus entsteht ja auch so ein bisschen dieses Netzwerkdenken nochmal aus einer anderen Perspektive, dass man einfach sagt, wie kriegen wir auch Leute, die jetzt in Unternehmen Lust haben auf positive Veränderungen, auf Freude, auf Spenden sammeln für Wasserprojekte und so, wie kriegen wir die auch nochmal stärker aktiviert? Und da habe ich halt auch total Lust drauf, da neue Netzwerke zu gestalten und Leute zusammenzubringen.
Manchmal, also ich habe manchmal mit dem Wort Stolz so ein Thema, aber gibt es Dinge, wo du sagst, ey, da bin ich richtig stolz drauf bei Viva Con Agua Schweiz?
Ähm, Ja, ich bin sehr stolz auf darauf, dass ich, zum Beispiel jetzt bei mir persönlich natürlich da drin so eine Berufung gefunden habe und wirklich so mein irgendwie gemerkt habe, da ist etwas, was wirklich meinem dem entspricht, was ich wirklich sehr, sehr gerne mache und gleichzeitig so auch geschafft habe, so eine eigene Kultur zu entwickeln und dass wir einfach so eine, ja, dass wir, glaube ich, als Team einfach eine total gute Verbindung zueinander haben und dass jetzt doch daraus einfach so ganz neue Energien jetzt auch, also neue Energie geweckt wurde und die Leute auch spüren, dass so ein bisschen dieser Loslösungsprozess von so einer Person, die sie jetzt nicht aus der Verantwortung stellen will, aber einfach auch Raum für Neue geben möchte, dass das einfach auch passiert und das mitgetragen wird. Und das finde ich jetzt eigentlich schon eine tolle, wichtige und Entwicklung, die mich auch stolz macht. Ja.
Ich sag dir das ja schon länger, oder korrigiere mich, falls ich das falsch im Hinterkopf habe, aber ich glaube ja, dass du relativ zeitnah den Geschäftsleiter einfach komplett abgeben solltest, um aus dieser die Verantwortung zu übergeben und in eine neue Rolle zu wachsen, die dann eher ein bisschen freier ist, ein bisschen wilder und wo du nicht so viel strukturelle Personal dann alles überblicken müssen immer und so weiter wachsen kannst, darfst, sollst, weil ich glaube, dass dir und der Organisation auch dann am Ende gut tut.
Ja, wo hast du das bei dir gespürt? Das ist ja nochmal interessant, einfach zu sagen, wo hast du wirklich gespürt, dass du an Grenzen stößt oder einfach auch Dinge machst, die dir selbst vielleicht nicht mehr dem entsprechen, was du ja eigentlich auch suchst und gerne machst?
Ja, am Ende ist es selber machen wollen und so das eine und das Können das andere. Ich habe halt sehr schnell gemerkt, okay, ich bin halt kein Geschäftsführer. Also so, das habe ich eigentlich viel früher gelernt und trotzdem habe ich ihn dann noch gemacht bei der Gallery lange. Habe ihn ja dann irgendwann, weiß ich gar nicht, wann Arne dazu kam, ich glaube so 3 Jahre. Dann haben wir so ein bisschen zusammen gemacht und jetzt so 2 Jahre bin ich aus der Geschäftsführung raus oder anderthalb und das war auf jeden Fall super für die Galerie und die hat sich toll entwickelt dadurch, dass ich rausgegangen bin und eher in so eine Art Mentorenrolle gegangen bin. Das heißt, im Prinzip haben wir so eine Verbindung, Arne und ich, wir telefonieren, ich schmeiß manchmal Impulse rein oder er fragt mich Dinge und ich gebe ihm mein Feedback komplett straight und komplett offen, aber nach außen halte ich die Fresse. Das heißt, ich rede nicht mit Partnern im Prinzip, ich rede nicht mit seinen Mitarbeitern, ich rede nicht mit Künstlern und so weiter, was für mich voll das Learning war, weil normalerweise auch gerade in der Galerie habe ich ja alles quasi entschieden aufgebaut und die Verbindung habe ich ja auch und dann fragen mich natürlich Leute und musste sehr stark lernen, nee, geht zu Arne, er entscheidet das und ich muss da die Fresse halten, damit man halt nicht dieser alte Chef wird, was es, glaube ich, in Familienunternehmen ganz oft gibt, der dann quasi dem Sohn das Zepter übergibt, aber nicht wirklich, sondern immer noch sagt, ah, mach's doch so oder dann doch noch mit dem Pförtner redet oder ach komm, den rufe ich an, den kenne ich seit 40 Jahren und so weiter, sondern eben zuarbeitet und Dienstleister wird für die Sache und eben nicht quasi da selber in dieser Geschäftsführerrolle quasi noch veraltet bleibt und so. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und das habe ich mir versucht, wirklich ganz diszipliniert, weil mir diese Verbindung zu Arne so wichtig ist und auch zur Galerie, weil ich weiß, er kann nur einen guten Job machen, wenn er da empowered ist. Und das ist eher einer für mich aus dem System der komplexesten Jobs, weil du halt viele verschiedene Welten hast. Du hast St. Pauli, du hast Viva Con Agua, dann hast du die ganzen Künstler-Egos und Potenziale und so weiter. Aber zurück zu Viva Con Agua Schweiz. Wir, wenn wir uns jetzt die Entwicklung auch angucken da in Mosambik, dann ist das ja ein bisschen parallel vielleicht oder äquivalent zu betrachten wie Viva Con Agua Uganda. Da entsteht eine eigene Crew vor Ort. Ich glaube, wann waren wir? 2011 das erste Mal zusammen in Mosambik oder so?
Ja.
Haben wir da schon Vigée getroffen?
Nee.
2013, ne?
Ja.
Ja.
Wir haben da Azagaya kennengelernt, 2011, und was natürlich überwältigend war, weil das, glaube ich, gerade auch der Künstler war oder bis heute auch ist, und das haben wir jetzt auch 2019 wieder festgestellt, das haben wir 2017, also das stellen wir immer fest, wenn wir natürlich in Maputo oder in Mosambik generell sind, was der für eine Strahlkraft hat, was der für eine Reichweite auch hat, wenn er dann auftritt und wie viele Leute er einfach so total inspiriert und da sehr sozialkritisch auch immer wieder Themen auch anstößt. Und den haben wir kennengelernt 2011.
Plus einer vielleicht der krankesten und besten Rapper und auch, muss man auch sagen, auch den Gehirntumor besiegt. Also ein wirklich ein starker Warrior, war auch, werde ich nie vergessen, der war 6 Wochen bei mir in Hamburg gelebt.
Im gleichen Jahr.
Ich auf der Couch, er in meinem Bett. Und er hat sich irgendwann so gefragt, weil ich halt nicht so, ich koche ja quasi nicht oder kann es einfach nicht, muss ich sagen. Muss gerade lernen ein bisschen für meine Tochter. Und er sich gewundert hat, dass wir in Deutschland nur 2-mal essen. Und das hat er überhaupt nicht verstanden. Und dass wir selber Essen zubereiten müssen. Also, dass quasi nicht für uns gekocht wird, so zum einen. Und dass halt nur 2-mal gegessen wird. Der dachte halt wirklich, als er geflogen ist zurück, dass in Deutschland nur 2-mal am Tag gegessen wird, weil ich halt nicht 3-mal, sondern halt nur 2-mal, weil Essen ja, ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn.
Was da vielleicht einfach auch für die Geschichte auch wirklich spannend ist, dass wir da auch gemerkt haben, ich glaube auch zum allerersten Mal überhaupt ein Konzert für Viva Con Agua auf afrikanischem Boden ja auch stattgefunden hat und welche Kraft dann auch da die Musik, also das ist jetzt nicht so, dass man das vorher nicht wusste, welche Möglichkeiten Künstler, Künstlerinnen haben sozusagen auf die Menschen, aber natürlich da gemerkt haben, wie krass das die Leute einfach so direkt berührt und da waren dann 2000 Leute bei einem Festival, das innerhalb oder einem Konzert, das einfach innerhalb von 3 Tagen auf die Beine gestellt wurde und dann auch total interessant einfach war, dass da, glaube ich, der lokale Karneval wirklich vor Ort dann abgesagt wurde, weil alle gesagt haben, wir gehen zu diesem Konzert von Asagaya, wenn der schon mal sozusagen im Norden ist, so. Und da konnten wir halt einfach diese Viva Con Agua Themen schon total gut platzieren, aber es ging vor allem einfach auch um soziale Themen im Allgemeinen, in einer Gesellschaft, die natürlich da, das haben wir auch da zum ersten Mal gespürt, auch ein Stück weit von Bürgerkrieg, von sozialistischem System über viele Jahrzehnte, später Loslösung von Portugal und so, einfach auch ein bisschen traumatisiert war. Und das hat uns, glaube ich, so einfach so krass einschneidend und verrückt. Und da war Greis mit dabei, Schweizer Rapper, der uns auch seit Anfang an unterstützt. Und auch da hatten wir gleich so das Pendant dazu aus der Schweiz. Und das war auch da spannend eigentlich schon, dass man natürlich dann Workshops angeboten hat über Fotografie, aber auch über Beatbox und so, einfach gemerkt habe, dass das so als universelle Sprache da schon funktioniert, so die eigene Lebenswirklichkeit abzubilden und den Leuten so Mut zu machen, so ein bisschen ihre eigenen Themen in die Hand zu nehmen und da positiv zu sein. Das war ein geiles Erlebnis und so ein bisschen der Grundstein auch für die ersten mosambikanischen Aktivitäten von Viva Con Agua.
Ich hatte auch nie vergessen, in Mosambik, ich hatte die schlimmste Scheißerei und Kotzerei, ich glaube so 30 Stunden, bevor wir dann Fußball gespielt haben bei 35 Grad und 2-1 verloren haben. Ich glaube, hast du nicht ein Fallrückzieher-Tor oder irgend so ein...
Ja, den habe ich einfach für das Video gemacht.
Ja.
Das war ein Video, das man sich unbedingt nochmal anschauen sollte.
Ich werde nie vergessen.
Aber der eine finde ich auch einfach so ein krasses Video, das der Steffen gemacht hat, weil es da diese Momenten so toll abgebildet hat, wie da naiv, wie wir da rangegangen sind und natürlich heute, glaube ich, in der Bildsprache auch vieles anders machen würden. Also, oder auch generell auftreten, nicht nur in der Mensch. Aber natürlich damals total, total toll. Und ja, ich glaube auch, also das war dann einfach bei vielen Leuten über die Jahre so geile, gab es so geile Erlebnisse, die wir einfach gemacht haben. Und irgendwann natürlich auch gemerkt, dass aber eigentlich, wenn man wirklich wie Wochen ab war, so ein bisschen auch in Mosambik mit jungen Leuten, die motiviert sind, entwickeln will oder möchte, dann muss das wahrscheinlich eher aus der Hauptstadt heraus nochmal entstehen. Da ist dann auch Asagaya zu Hause. Aber dann haben wir eben Pichet kennengelernt. Pichet ist 2013, hat er zusammen mit dem Schweizer Rapper Kneckebuhl, aber auch mit anderen...
Chocolo Coccolo,
aber auch mit mosambikanischen Künstlern und so. Also da richtig tollen Song auf die Beine gebracht. Mit Shot B war das damals aus Maputo. Egal. Und da war Pichet, der war 15 Jahre alt. Und den haben wir dann so 2017 war es dann, haben wir ihn wieder kontaktiert, ey, wie sieht es bei dir aus, wie bist du, wo bist du gerade? Bichet, muss man sagen, ist Mosambikaner, aufgewachsen eben in Pemba, kennt sozusagen die die leben so die Realität in Pemba sehr gut, aber auch sozusagen
im Projektgebiet.
Projektgebiet, genau, das ist einfach wirklich die nördlichste Provinz Cabo Delgado. Das ist 2,5 Mal so groß wie die Schweiz. Das sind am Großteil der Leute kein Zugang zu Wasser. Da sind die Strecken sehr, sehr weit. Das sind einfach generell auch die politisch-gesellschaftlichen Bedingungen ganz anders als nochmal im Süden und teilweise ein bisschen der verlorene Ecken aus in Mosambik. Und Bichet kennt dann diese Welt, ist aber mittlerweile in Maputo und hat dann irgendwann schnell zurückgeschrieben und gesagt, ey, es ist einfach mein Wunsch und davon träume ich, dieses Viva Con Agua auch in Mosambik zu machen. Und das ist jetzt nicht so romantisiert, das hat er wirklich so gesagt, weil er einfach, glaube ich, durch diese Reise 2013 so viele gute Erlebnisse hatte. Weil da war natürlich Queen Kong vor Ort, haben das Stadion angemalt, da gab es eine Modeschau, da waren Workshops, da war Beatbox, da war dieser Song, den wir aufgenommen haben, und dann Strom irgendwie, 5 Stunden keinen Strom hatten und er hat das dann wieder hergestellt und so. Also da war der auch total eingebunden schon und das hat, glaube ich, ihm so krass bleibende Erinnerung, dass er da einfach dann ab 2017 gesagt hat, er möchte da mithelfen, das so ein bisschen auf die Beine zu bringen. Und da arbeiten wir daran. Das ist jetzt nicht so ganz leicht, aber das ist er, der mit dem Team da jetzt versucht, Viva Con Agua Mosambik auf die Beine zu bringen. Und ich glaube, das ist auch so eine Inspiration für mich persönlich, das mitzumachen.
Ja, auf jeden Fall spannend, dass es auch da aus der Hauptstadt wie Kampala, ich glaube, das ist auch eine Ähnlichkeit, auch da zu sehen, es kommt zu einer Aktivierung, wie auch bei Norbert passiert ist, die dann später in dem Engagement mündet. So. Und kann ich ja auch nur bestätigen, das ist ja auch etwas, was mich immer wieder motiviert, zu sehen, ey, das verselbstständigt sich gerade. Also gerade in den Ländern, dass es halt eben aufhört, weil am Ende das, was du auch gerade angesprochen hast, der Bildsprache und der da auch einen interessanten Talk letzte Woche mit Helen Fares über White Supremacy und dieses ganze weiße Helfertum und Rettertum und Bullshit und so, den man natürlich auch in Anfangsjahren falsch kommuniziert hat, weil wir einfach auch nicht wussten, was wir machen. Aber nur das wird halt radikal weggewischt in dem Moment, wo es Bichet ist und Norbert ist und Viva Con Agua Uganda und Mosambik ist und wir quasi da in den Hintergrund drücken. So, und ich glaube, diese Aufgabe haben wir halt als Gründer, zu sagen, ey, okay, was können wir gut und was können wir auch nicht gut? Das, was wir nicht gut können, lassen wir. Das, was wir gut können, intensivieren wir. Und wir gehen halt mehr in den Hintergrund und schaffen Plattformen und schaffen Möglichkeiten für andere Leute, die jetzt in die erste Reihe und so. Ich glaube, das ist auch nur folgerichtig, weil wir sind jetzt, ne, du wirst irgendwann Papa, ich bin schon Papa, irgendwann, dann verändert sich ja auch die Lebenswirklichkeit und es macht gar keinen Sinn mehr, der mit Megafon rumschreiende ADHS-Kevin zu sein, auch wenn ich das sicherlich hoffentlich im Altenheim immer noch bin.
Das Rollatorenrennen! Auf die Plätze! Alle Rollatoren, schalte die Bremsen frei! Und der Katheter ist ausgelaufen. Und
ich da Bock drauf habe. Aber was mir zum Beispiel jetzt bei diesem Streaming-Festival vor 2 Wochen aufgefallen ist, dass man da natürlich sofort auch einen neuen Zugang bekommt, wenn man dann einfach spürt, das ist auch nochmal die gleiche Welt oder die gleiche Sprache, die dann zum Beispiel so ein Dan, den ich ja jetzt erst über Zoom dann ja auch gesehen und kennengelernt habe, aber der CEO von Spouts dann auch nochmal einnimmt und das so ein bisschen dann auch dieser letzte Step von der Implementierung der Wasserprojekte, sozusagen dann die Wasserfilter zu den Leuten und dass einfach alles auch nochmal greifbar ist, weil es irgendwie so sich so verbundener anfühlt. Und das fand ich schon, weiß nicht genau, woher es kommt, aber das fand ich mega spannend zu sehen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für uns so interessant, einfach unsere junge Crew, die sich teilweise ja stärker verbunden fühlt mit der Kultur in Los Angeles oder der Kultur in, weiß ich nicht wo, in Lissabon oder so, als jetzt eben mit dieser Wirklichkeit im Norden von Mosambik. Zum einen kann man da natürlich auch ihnen sozusagen ein bisschen Augen öffnen, das passiert in deinem Land auch noch und gleichzeitig ist es total wichtig, einfach die unterstützten Projekte oder die Projektpartner auch wirklich im direkten urbanen Umfeld irgendwie auch zu haben, um einfach da noch viel engere Verbindungen zwischen der zivilgesellschaftlichen Seite, man inspiriert, aktiviert, baut Netzwerke und man hat dann effektiv auch den Impact, sehr konkret, technisch, hey, da gibt es jetzt irgendwie ein WC, da gibt es einen Brunnen oder was auch immer, aber direkt in meinem direkten urbanen Umfeld, wo ich auch zu Hause bin. Das ist, glaube ich, auch nochmal interessant jetzt für uns, das so ein bisschen mit anzugehen.
2009 wurde Viva Con Agua Schweiz gegründet, richtig? Am 3. oder am 4. April?
Es war der 4. April, deswegen haben wir auch dieses Streaming-Festival jetzt auch veranstaltet, um das gebührend zu feiern. Das war der einzige Grund, warum das stattgefunden hat, dieses digitale Festival, über 36 Stunden Geburtstagsparty.
Wenn du kurz, Happy Birthday an der Stelle nochmal, wenn du kurz Revue passieren lassen würdest, dann ist in diesen 11 Jahren Viva Con Agua Mosambik daraus entstanden. Wie viele Menschen ungefähr haben Zugang zu sauberem Trinkwasser?
Das ist immer die Frage, aber ich für mich sind es circa, also die ganz Projekte, jetzt das aktuelle Projekt, das wir unterstützen, ist ja für 175.000. Das ist über 3 Jahre. Das heißt, da ganz konkret der Viva Con Agua Anteil beläuft sich wahrscheinlich circa 500.000.
Insgesamt?
Über so das Jahrzehnt. Ne? Wir haben 2009 angefangen, ab 2010 dann aber auch wirklich Projekte unterstützt, seit circa 10 Jahren.
Wie viele Stutzen habt ihr gesammelt?
Stutzen?
Heißt das nicht Stutzen?
Oh, Stutzen. Ja, also wir sind ja relativ schnell dann auch mal Spendenmillionär geworden. Das war, kann ich mich erinnern, das war 2016. Und dann haben wir jährlich, also man kann sagen, wir haben angefangen 2009, da haben wir 19.000 Franken gesammelt. Davon allein 10.000 Franken am Gurtenfestival mit unserem ersten Festivalpartner. Und dann, genau, wir laufen sich die Zahlen jetzt mittlerweile auf 700.000 jährlich, was eigentlich eine total schöne Zahl ist, wenn man sieht, sozusagen aus welcher Zielgruppe wir da herausgewachsen sind. Das sind ganz viele Kleinunterstützer und Unterstützerinnen natürlich aus den verschiedenen Viva Con Agua Feldern, aber das ist so ein bisschen die Entwicklung über die 10 Jahre.
Wenn wir jetzt mit diesem Podcast in der Schweiz beginnen, ja, dann könnte man ja auch alles für einen guten Swag einfach nennen, Schweizer Edition mit Gregor Ando. Wen würdest du als allererstes einladen?
Ja, da gibt es natürlich spannende Menschen auf der Liste. Ich glaube, sollen wir DJ Bubo direkt als erstes fragen?
Ja, ja, unbedingt. Also, ja, also, sorry, dass ich so lache. Also, überragender Typ, ganz viel für den Hip-Hop gemacht. Ich dachte jetzt eher an so jemanden wie Daniel Bürgin, so.
Natürlich.
So, als zum Start, aber ich finde DJ Bobo immer großartig. Es gibt ja, für viele, die es nicht wissen, im Miniaturwunderland in Hamburg gibt es ein Open-Air-Konzert von DJ Bobo, wo Viva Con Agua Schweiz Pfandbecher sammelt. Da gibt es einen kleinen, süßen Viva Con Agua Schweiz Infostand und Bechersammlerie. Wie heißt der mal? Depotbecher für sauberes Trinkwasser. Merci.
Ich kann mich eigentlich an dein erstes und einziges Mal auf dem Gurtenfestival erinnern, 2009.
Ja, ja. Beste Party war Sonntagabend. Zum Abschluss.
Aber das war auch ein hartes Pflaster. Ich meine, da du bist ja sehr leichtfüßig unterwegs, auch auf den Festivalwiesen dieser Welt. Aber Gurtenfestival war schon ein hartes Pflaster auch für dich, ne? In der Zeit. Also einfach sprachlich, dass die Leute einfach. Ich kann mich erinnern, da bist du wirklich so nach einer Stunde gesagt, ey, gehst jetzt einfach ins Zelt für die nächsten 3 Tage, hast du natürlich dann nicht gemacht, weil es schon hart war auch, oder?
Ja gut, ich meine, klar, es ist schon auch eine Form von Rassismus manchmal, der einem da begegnet als Deutscher da. So. Das war ja auch einer der Gründe, warum wir immer gesagt haben, ey, Schweiz braucht so eine eigene Identität, weil wenn es so deutsch daherkommt, Viva Con Agua ist jetzt nicht so deutsch. Das heißt ja auch nicht Viva Con Agua Deutschland, zum Glück. Sonst heißt Viva Con Agua St. Pauli. Und das ist auch gut so. Viva Con Agua Schweiz wiederum heißt Viva Con Agua Schweiz. Viva Con Agua Uganda heißt Viva Con Agua Kampala.
Viva ja, Aussehen. Hä? Ja, sau, also das, ja, das ist so, ne?
Ja, Viva Con Agua Österreich heißt Viva Con Agua Österreich. Viva Con Agua Netherlands heißt Viva Con Agua Netherlands. Viva Con Agua Mosambik heißt Viva Con Agua
Mosambik. Big.
Von Aqua, Kalifornien heißt Kalifornien. Man sieht, wir haben keine Stringenz. Entweder ist ein Ländername, es ist ein Bundesstaatname oder es ist ein Stadtname. Und jetzt labert uns doch voll, dass wir nicht stringent sind, wissen wir selber. Trotzdem geil. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Genau, das heißt, du lädst jetzt einfach jemanden ein und nächste Woche gibt es einen Podcast, alles für einen guten Swag mit Gregor Anderhut, die Schweiz-Edition.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, lass uns das starten und dann, ich finde, alles für einen guten Zweck kann man übernehmen. Das ist ja auch sehr international, absolut. Also deutschsprachig international. Und da müssen wir schauen, wo der, das Swag herkommt. Aber ja, das kriegen wir hin. Wir haben auch Swag.
Die Schweiz hatte schon immer viel Swag, gerade im Design und in der Bildsprache und so weiter. Dank so geilen Leuten wie Kregi zum Beispiel. Zum Beispiel auch, also das finde ich halt, also ja, eben, du hast mich ja jetzt überhaupt nicht nach meiner Meinung gefragt, aber ich erzähle sie dir trotzdem. Also das Interessante bei dem Podcast finde ich ja, dass man wirklich Leute auch zu Wort kommen lassen kann, die sonst nicht so oft, also ich meine, Malte Schremmer kennt, glaube ich, jeder, der Viva Con Agua sehr analog kennt, aber wenn man jetzt digital nicht unterwegs ist, dann kennt man Malte vielleicht gar nicht, der Goldeimer entwickelt hat. Auf Instagram heißt er Onkel Kaka. Der das Tramprennen mit aufgebaut hat, Viva Con Agua Kiel mit aufgebaut hat und zum Beispiel einer, finde ich, sehr wichtige Person in diesem Kosmos ist oder andere Personen, die man einfach dann auch vorstellen kann, deren Geschichte man erzählen kann und dadurch Viva Con Agua auch in der Diversität zunimmt. Deswegen habe ich, weil ich gemerkt habe, am Anfang hatte ich sehr viele Jungs, habe ich quasi jetzt wirklich geguckt, dass wir eben, dass wir mehr oder weniger uns immer abwechseln, Mann, Frau oder was es sonst noch alles gibt, damit wir da nicht zu maskulin unterwegs sind, wie es Viva Con Agua gerne mal hatte. Okay, in dem Sinne gibt's nächste Woche.
Ja, geil.
Wollt ihr noch? Genau. Du kannst dich aber auch vorbereiten. Ich habe das so, ich durfte ja auch schon ein, zwei Podcasts als Gast und ich hatte so ein paar so mit Matze Hilscher und Friedemann Karik. Zum Beispiel, die fand ich unfassbar krass, weil die so vorbereitet waren und mir Sachen um die Ohren gehauen haben, die ich nicht wusste. Auch interessant, ich schaff's zeitlich nicht. Das heißt, ich gehe komplett Freestyle rein und das kommt halt dann raus. So, du kannst es aber natürlich machen, wie du willst. Ich bin sehr gespannt auf deinen ersten Podcast. Nächste Woche dann. Und
ja, ich würde jetzt mal sagen, wir geben uns da noch 2 Wochen, weil da können wir nächste Woche, oder ich weiß nicht genau, wann dieser Podcast hier ausgestrahlt wird, aber den können wir zuerst mal ausstrahlen. Aber
ja, voll gut,
ich brauche auch noch mal kurz eine kleine Weiterbildung seitens Kneckebuhl, der auch ein total toller, also A, Viva Con Agua unterstützt seit vielen Jahren, B, wahrscheinlich der begnadetste Mundakrobat im deutschsprachigen Raum ist.
Absolut.
Und drittens ein Podcast mit Doppel-T hat. Und da die kiffen einfach vorher und dann reden sie über Essen. Nee, die essen auch und dann reden sie über Kiffen, Essen, Gott und die Welt und ab und zu auch über das Wasser. Und genau, das ist auch nochmal ein guter Mentor, wenn es darum geht, sehr stringente Podcasts zu machen.
Vielleicht ist er der perfekte erste Kandidat für einen Podcast. Wie bei uns Micky Beisenherz, der quasi mir erklärt hat, wie man einen Podcast macht, kriegst du halt Kneckebrot.
Ja, geil.
Fände ich auch gut.
Es bleibt spannend.
In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Staffelstab, Gregor Anderhut. Danke nochmal für deinen Input für Stream for Water Part 2. Genau. Alles Weitere dann in der Unrecorded World. Alles für einen guten Zweck mit einem meiner allerliebsten Menschen, den ich viel zu selten sehe, gerade in Corona-Zeiten. Gregor, hast du eigentlich einen Zweitnamen? Warte mal, du hattest einen Zweitnamen.
Fritz.
Nein. Ja, Gregor Fritz Anderhut.
Habe ich keinen Zweitnamen, effektiv nicht. Pure Brain.
Mit U. Grüß deine Mama.
Danke, du auch, deine Mama. Bis gleich nachher draußen wieder in der anderen
Welt. Nee.
This is Viva Con Agua.